Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, heute mit der neuen gedruckten Weltwoche. Unser Titelschwerpunkt, ein Besuch beim sanktionierten Schweizer Jacques Beau in Brüssel. Das ist ja eine unglaublich kafkaeske Situation. Der ehemalige Nachrichtenoberst, ein langjähriger, ja lebenslanger Konfliktanalytiker, der sich immer wieder bemüht hat, aus neutraler schweizerischer Perspektive die Kriege und Auseinandersetzungen zu deuten und entsprechend auch, das war sein Beruf, schlichtend einzugreifen, der ist unter den Hammer, unter die Räder gekommen, einfach deshalb, weil er eine andere Version der Ereignisse für plausibler erachtet als das, was in Brüssel offiziell als Wahrheit, als alternativlose Wahrheit ausgegeben wird. Der Aufschrei, wir haben natürlich schon öfters darüber gesprochen, der Aufschrei in den Mainstream-Medien, gerade auch in Deutschland, in Europa, ist erschreckend gering. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar Zustimmung aus Journalistenkreisen, ja, das geschehe dem da recht, oder auch entsprechend abfällige Bemerkungen, ja, er könne sich ja wehren vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, damit habe er Möglichkeiten, die ja keinem Russen gegeben seien, der da in Konflikt gerate mit dem russischen Staat, so als ob das irgendetwas miteinander zu tun hat. Und was ist denn das für ein lächerliches Argument, wenn man mit den Missständen in einem anderen Land dem Mutmaß die eigenen Probleme anfängt zu rechtfertigen. Das sind ja die billigsten Argumente, die da aufgetischt werden. Mein Kollege Daniel Rieser hat nun Jacques Beau besucht in Brüssel. Sie haben sich unterhalten über diese extrem abstruse Situation und natürlich belastend. Es ist ein Skandal, es ist ein absoluter Skandal, dass ein Bürger, ein unbescholtener Bürger, einfach aufgrund einer angeblich falschen Meinung, wobei Jacques Beau gar keine so dezidierten Meinungen vertritt in dieser ganzen Angelegenheit. Das ist ja das, was man ihm zum Vorwurf macht, dass er sich da nicht mit wehenden Fahnen einreiht in die Kriegsphalanx, in eine der Kriegsparteien. Und das ist halt in der Europäischen Union vor allem die Pro-Ukraine-Kriegspartei. Also die, die selber nachweislich ganz tief in diesem Krieg Partei ergriffen haben und auch in der Propaganda drinstecken, entsprechend, weil das ist ja unausweichlich. Wenn sie Kriegspartei sind, dann sind sie immer Teil der propagandistischen Kriegsführung. Also die maßen sich jetzt dann über jemanden, der neutral versucht, beide Seiten in den Blick zu nehmen, zu Gericht zu sitzen und ihn da zu verknurren und zu verdonnern. In diesem Zusammenhang haben wir ja auch etliche Versäumnisse der schweizerischen Behörden da aufgedeckt, was die Unterstützung ihres Landsmannes in der EU, er lebt ja in Brüssel, er lebt in Belgien, angeht. Meines Wissens ist das das erste große direkte Treffen, Gespräch, Porträt, das stattfindet. Daniel Rieser lässt auch Revue kapitulieren, den Revue passieren, Entschuldigung, den Freudscher Versprecher, Kapitulationen überall. Daniel Rieser lässt auch Revue passieren, den beeindruckenden Leistungsausweis dieses ehemaligen Staatsangestellten. Aber ich möchte hier doch den Hinweis noch ganz klar platzieren, dass Jacques Beau ein früherer Oberst, Generalstabsoberst ist. Das ist hier gar nicht die entscheidende Dimension. Ich meine, er ist da betroffen als Bürger, der wegen der Inanspruchnahme seiner bürgerlichen Grundrechte, nämlich dem Recht auf freie Meinungsäußerung, sanktioniert wird, bestraft wird, entrechtet wird, wie da dargestellt wird. Dann ein anderer Schwerpunkt in der neuen Ausgabe, Meloni wie Mussolini. Die Schweiz ist ja momentan am Pranger der italienischen Behörden aufgrund der Brandkatastrophe von Gran Montana. Das sind oder mutmaßlich auch gewaltige Fehler passiert der schweizerischen Staatsanwaltschaft beziehungsweise der Walliser Staatsanwaltschaft. Die machen es einem nicht leicht, diesen Schweizer Kanton zu verteidigen. Aber das Powerplay, das nationalistische Powerplay der italienischen Ministerpräsidentin, die diesen Fall nun auch benutzt und meines Erachtens eben auch missbräuchlich benutzt, um hier gewissermaßen auf die Pauke zu hauen, das nehmen wir zum Anlass, um in die Geschichte zurückzukommen. zurückzublenden, als noch ein anderer Politiker in Italien das Ruder führte und auch die Schweiz in den Schwitzkasten nahm. Das sind natürlich nicht besonders populäre, sagen wir mal, historische Rückblenden, die wir da vornehmen, aber auf jeden Fall sind sie erhellend und erkenntnisleitend. Das auf jeden Fall ein großes Thema. Dann porträtieren wir den Menschenfänger und als wirklich unheimlichen Supernetzwerker Jeffrey Epstein. Da kommen ja laufend neue, unappetitliche Details zum Vorschein. Zum anderen aber auch natürlich die ewige Tatsache der gewissermaßen Dekadenz in gehobenen Kreisen. Es gibt da Zitate, zum Beispiel des britischen Unternehmers Richard Branson, der Epstein geschrieben haben soll, er soll dann also auch sein Harem mitbringen. In der Financial Times heute Morgen ein sehr interessanter Artikel, der aufzeigt, dass eben sehr viele dieser Kontaktleute von Epstein auch nach seiner Verurteilung als Sexualstraftäter noch bei ihm gewissermaßen mit defilierten sozusagen in seiner Umlaufbahn. Es schlägt ganz hart durch jetzt in Norwegen, da wird die Monarchie sozusagen in Schieflage gebracht. Mette Marit, die ja sehr lange Zeit sehr populäre Vertreterin, die sich da in diese Kreise einheiraten konnte, die soll geradezu Liebesbriefe an Epstein geschrieben haben. Das sind unterschiedliche Facetten. Es melden sich immer mehr Leute zu Wort. Jetzt auch die Ex-Frau von Bill Gates, die hier noch einmal ihrem Ex-Mann eine schwerwiegende Klatsche sozusagen auf den Weg mitgibt und sagt, dass Jeffrey Epstein unter anderem der Grund gewesen sei, warum sie sich von ihrem Mann getrennt habe. Also da werden nun also wirklich ein Sumpf, ein Morast von Verstrickungen offenkundig. Und man fragt sich einfach, ist das alles eine ganz massive Inszenierung auch gewesen, dieses Jeffrey Epstein, der sich sozusagen da aufspielte, wichtig machte? Oder haben die sich tatsächlich so eng um den gedrängt? Das kann ich nicht entscheiden, da ich jetzt nicht diese Tausenden von Seiten der veröffentlichten Akten untersucht habe. Aber die Financial Times sagt, also dieser Rot, diese ganze Verkommenheit, dieser Rotz, der da zum Vorschein kommt, der sich da abbildet, der gehe also viel tiefer, als man gedacht hat. Und natürlich gibt es auch vielen Kommentatoren die Möglichkeit, hier entsprechende, ja, richtiggehende Verschwörungstheorien aufzubauen, dass da also auch massive Verwicklungen von Geheimdiensten und so weiter stattgefunden hätten. Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, dass Macht, Geld und Sex, da haben wir ja schon oft darüber gesprochen, das sind einfach Elemente, die seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten sozusagen in einer amalgamierten Form zusammengehen. Es gibt allerdings auch Leute, es ist interessant, die das Ganze durchschaut haben. Es wird zitiert in der Financial Times heute Morgen, unter anderem die Journalistin Tina Brown, die ehemalige Chefredaktorin des New Yorker, die mal an einer Abendveranstaltung eingeladen war bei Epstein, beim Dinner mit Woody Allen und Prince Andrew, und auf Anhieb angewidert sozusagen hier das Weite suchte. Also offensichtlich ist das Ganze schon ein auch in möglicherweise strafrechtlicher Hinsicht ganz massiver Fall. Wir bleiben da gespannt und neugierig, was da alles auf uns zukommt. Ein anderes Thema, das auch in den deutschen Medien zu reden gibt, ist nach wie vor der Krieg in der Ukraine. Und da fällt mir auf, ich habe es in der Schweizer Sendung schon angesprochen, dass die Tonalität, die ganze Rhetorik in den Medien natürlich nach wie vor, also in den europäischen, vor allem auch in den angelsächsischen, in den britischen, auf Konfrontation, auf totale Konfrontation gegenüber Russland angelegt ist, mit der einfach immer wieder zu bedenkenden, aber letztlich verdrängten Konsequenz, dass es ja überhaupt nicht im Interesse von Europa ist, in einen großen Krieg einzusteigen gegen Russland. Und die Leichtfertigkeit, mit der man davon spricht, ja, Russland sei zu besiegen, und man merke ja in der Ukraine, dass diese Armee nicht wahnsinnig viel tauge, diese Übermütigkeiten, diese Überheblichkeiten, die erinnern mich einfach, entschuldigen Sie diesen Zeitsprung, aber das erinnert mich einfach etwas an auch Propagandameldungen, die man 1942 gehört hat, als eben auch da damals noch europäische Exponenten, deutsche Exponenten der Auffassung wären, dass also die Rote Armee fällig sei und dass das Ganze da zusammenbrechen werde, und man zeigte sich überrascht, wie schnell man da durchkam, und plötzlich landete man dann selber gewissermaßen unter dem Hammer und musste feststellen, dass man sich fürchterlich getäuscht hatte. Und einfach nicht vergessen, wenn eine Atommacht sich tatsächlich existenziell bedroht fühlt durch eine militärische Niederlage, die sich da der ganze Staat nicht erlauben kann, dann wird es erst recht gefährlich. Und diese Risiken dürfen verantwortungsvolle Politiker überhaupt nicht eingehen. Das sind gewaltige Fehler, die da gemacht werden können. Dann haben wir wieder einen bedauerlichen Fall von tödlicher Gewalt in einem Regionalzug bei Homburg. Ein 36-jähriger Schaffner stirbt nach einer brutalen Attacke durch einen mutmaßlichen Schwarzfahrer. Die Verrohung im öffentlichen Raum in Deutschland, der Zerfall der rechtsstaatlichen Ordnung, zumindest der Ruhe und Ordnung der äußeren gewissermaßen zivilen Verkehrs- und Umgangsformen ist schon auffällig, nachdem jetzt auch in den Mainstream-Medien allmählich groß aufgearbeiteten Fall dieses südsudanesischen Migranten, der mit einem UNO-Visum nach Deutschland kam und dann eine Frau mit sich in den Tod gerissen hat. Ein fürchterliches Verbrechen. Und die Frage da, die meines Erachtens noch zu wenig aufgeworfen wird, übernimmt eigentlich die UNO da eine Verantwortung? Was heißt das überhaupt, eine Verantwortung zu übernehmen, wenn man eben mit einem Spezialvisum für speziell schutzwürdige Personen nun Deutschland diesen Migranten geradezu aufgenötigt hat? Also da hat ja auch die UNO ganz massiv versagt, und das wird viel zu wenig meines Erachtens noch thematisiert, kommt noch nicht richtig durch. Dann gab es ein Misstrauensvotum gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Vogt. Das ist gescheitert, obwohl die AfD eine Stimme mehr bekam als über ihre eigene Fraktionsstärke hinaus. Woke-Wirren in Hollywood, weiße Amerikanerin darf Latina-Rolle nicht spielen, eine schwarze Afrikanerin dafür eine weiße Griechengöttin. Nachrichten aus dem woken Absurdistan der Vereinigten Staaten. Und heftige Kritik gibt es an FIFA-Chef Infantino, moralisch degeneriert, verantwortungslos. Die Ukraine attackiert FIFA-Chef Infantino, weil er Russland wieder in den Weltfußball integrieren will. Ja, das ist eben auch Teil dieser extrem aufgeheizten Stimmung. Dass die Ukrainer da natürlich sich stören, wenn sich ein FIFA-Präsident fürs Brückenbauen engagiert, ist nachvollziehbar, weil die ukrainische Seite natürlich von diesem Krieg extrem betroffen ist. Aber dass auch generell hier ein Misston, dieser Misston vorherrscht in der Berichterstattung, zeigt natürlich, dass eben diese Parteisichtweise weitestgehend geteilt wird. Reformen in Deutschland, alle wollen, passieren tut nichts. Ralf Schuler in der Weltwoche mit seiner Analyse zum Reformstillstand in der Bundesrepublik. Die deutschen Gasspeicher sind nur zu einem Drittel gefüllt. Kein Problem für das Wirtschaftsministerium, wird da verlautbart. Wir haben diesen Fall gestern schon angesprochen. Deutschland natürlich mit einem großen Problem. Man hat sich losgekoppelt von Russland und sich in große Abhängigkeit begeben angesichts der ganzen Strommangellage. Und nun merkt man, wenn die Amerikaner eben ihr Flüssiggas nicht liefern, ist man exponentiell da weiteren Abhängigkeitsrisiken ausgesetzt. Man hat also eine Abhängigkeit durch die andere ausgetauscht mit schlechten Folgen. Razzia bei Elon Musks X in Paris, Cybercrime-Abteilung und Europol ermitteln wegen sexueller Deepfakes und Holocaust-Leugnung. Da geht man also auf den amerikanischen Unternehmer los. Und mir ist noch aufgefallen, dass das europäische Forschungsprogramm Horizon einen großen Betrag jährlich ausgibt zur Bekämpfung von Desinformation im Zusammenhang mit der Klimaforschung. Es ist noch interessant, dass ein EU-Forschungsprogramm Millionenbeträge investiert, um Desinformation zu bekämpfen, gewissermaßen Propaganda zu betreiben für bestimmte Forschungserkenntnisse. Das ist auch ein Faktum, das einfach beweist, wie stark politisch eingefärbt eben die wissenschaftliche EU-Tätigkeit oder die von der EU organisierte wissenschaftliche Tätigkeit ist. In einem offenen Forschungsdiskurs müssen Sie nicht Geld zur Widerlegung von sogenannter Fehlinformation investieren, sondern Sie haben einfach eine Diskussion und die besseren wissenschaftlichen Erkenntnisse werden sich durchsetzen, ohne dass man sie entsprechend propagandistisch noch unterfüttern muss. Präsident Trump und Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping haben sich am Telefon unterhalten. Das meldet das Wall Street Journal und es wird erwartet, dass im nächsten April ein persönliches Treffen stattfindet. Das Wall Street Journal übrigens auch noch mit einem interessanten Kommentar der Kommentarredaktion, quasi eine offizielle Stimme dieser sehr angesehenen Zeitung. Und sie argumentieren hier, Wladimir Putin isn't winning in Ukraine. The Russian death toll may be as high as 325,000 in 4 years. Also Russlands Präsident Putin würde nicht gewinnen und man habe da 1,2 Millionen Verletzte und 325.000 Tote. Das seien gewaltige Zahlen, die man da glaubt zu haben. Und die Vergleiche mit dem Schützengrabenkrieg des Ersten Weltkriegs seien nur zum Teil zutreffend, denn Russland komme da noch langsamer voran und sei da noch schwächer unterwegs. Ein Artikel, eine Meinungsäußerung, die natürlich mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Denn wenn es so ist, dass die Russen tatsächlich in ernsthaften militärischen Schwierigkeiten stecken, dann haben wir eben das Problem, dass die Neigung eben der sich in die Ecke getriebenen Groß- und Atommacht da ist, eben ihre nuklearen Arsenale eben auch einzusetzen, um diese existenzielle Bedrohung abzuwenden. Ich habe an dieser Stelle ja schon öfters über das Beispiel Pearl Harbor gesprochen, diesen Angriff der Japaner auf den pazifischen Flottenstützpunkt der Amerikaner im Dezember 1941. Man muss auch dieses Ereignis in einem Kontext sehen. Pearl Harbor hat sich ereignet, nachdem die Amerikaner mit massiven Wirtschaftssanktionen die elementaren Rohstoffnachschubslinien Japans gekappt hatten. Und das hat in Japan zu einer existenziellen wirtschaftskriegerischen Bedrohung geführt. Und im Gefolge dieser amerikanischen Sanktionen haben eben die Japaner dann sie waren ja vorhin schon in China tätig, haben dort gewütet aufs Fürchterlichste, aber sie haben dann Indonesien angegriffen und eben auch diesen amerikanischen Flottenstützpunkt. Also wenn eine Großmacht, und Japan war damals eine Großmacht, eine militärische Seemacht, wenn die sich existenziell bedroht fühlen, dann wird's erst richtig gefährlich. Das muss nicht immer so laufen nach diesem Drehbuch, aber es ist doch auffällig, dass westliche Kommentatoren diese Szenarien, diese Risiken ihrer etwas triumphalistisch vorgebrachten Einschätzungen da der schwachen russischen Kriegsführung ausblenden, dass sie eben auf diese Fakten nicht zu sprechen kommen. In den deutschen Medien heute Morgen ist das Thema Alkoholkonsum behandelt. Man fragt sich, ob eben auch ein moderater Alkoholkonsum verantwortbar sei oder das Krebsrisiko massiv erhöhe. Da gibt es einen Gelehrtenstreit. Die einen sagen, man dürfe gar nichts trinken und die anderen sagen, auch kleine Mengen könnten durchaus gesund sein. Da wird man also eine ewige Diskussion fortsetzen. Dann Bundesinnenminister Alexander Dobrindt verlangt härtere Strafen nach diesem tödlichen Angriff auf einen Zugschaffner in dem bereits angesprochenen Fall. Das Misstrauensvotum in Thüringen haben wir bereits besprochen. Und dann noch das Wanderungssaldo in Deutschland. 1,69 Millionen Menschen sind zu, 1,26 Millionen Menschen abgewandert 2024. Ein Wanderungssaldo von 430.000 Personen, das wären also auf Schweizer Verhältnisse umgerechnet 43.000, und an dem können Sie ablesen, wir haben zum Teil über 100.000 Nettozuwanderung pro Jahr. Also die Schweiz hat viel mehr Zuwanderung zu verkraften als viel kleineres Land als Deutschland, proportional gesehen. Einfach um hier die Größenverhältnisse etwas zur Kenntlichkeit zu entstellen. Ich glaube auch, dass die Schweiz, obwohl diese Zuwanderung nicht zu verkraften ist, vieles auch besser organisiert als die Bundesrepublik, die ja bei verhältnismäßig tieferen Zahlen schneller an den Anschlag kommt. Meine Damen und Herren, das war's in aller Kürze. Die Übersicht heute Morgen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag und melde mich dann zeitnah zurück. Die neue Weltwoche jetzt in Ihrem elektronischen Kiosk. Schauen Sie uns auch online, verfolgen Sie uns. Wir haben ja die ganze Internet-digitale Layout-Inszenierung neu gestaltet, auch das Deutschland-Angebot kommt in neuer Aufmachung daher. Wenn Sie auf weltwoche.ch gehen, können Sie in den entsprechenden Foldern dann auch die Deutschland-Ausgabe anwählen. Ich danke Ihnen und bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.